Als wir anfingen zu spielen, war in der Mitte eine menschliche Mauer aus etwa 1000 Soldaten oder 1200, ich weiß es nicht. Die sollten dafür sorgen, dass Ordnung im Stadion bleibt. Und plötzlich sehe ich beim Schlagzeug aus, wie die Soldaten ihre Hüte in die Luft schmeißen. Da habe ich mir gedacht, das war der Kommunismus. Die wollen so sein wie wir. Die wollen frei sein, die wollen Party machen, die wollen Rock haben. Und genau so war das damals.
Damals, 1989 in Moskau, als Hermann Raribel mit den Scorpions vor 250.000 Menschen spielte und die Risse im eisernen Vorhang zu sehen und zu spüren waren. 20 Jahre lang war Hermann Raribel der Drummer der Scorpions. Er hat die großen Zeiten der Band aus Hannover miterlebt und mitgeprägt. Er hat zum Beispiel den Mega-Hit Rock You Like a Hurricane geschrieben. Und Hermann Raribel hat ein echtes Rockstar-Leben geführt und nichts ausgelassen im Dreiklang von Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Darüber sprechen wir natürlich. Wir schauen aber auch auf den jungen Hermann, auf seinen Weg vom Drummer aus der saarländischen Provinz zur internationalen Rockgröße. Hermann Raribel im Promi-Talk. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Hermann, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Ein Rockstar hier bei mir im Promi-Talk, der die großen 80er mitgemacht hat.
Absolut.
Und Konzerte gespielt hat, die wir Normalsterblichen uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Ich nenne dir einfach mal ein Datum. 19. Januar 1985. Weißt du, wo du da warst?
Rock in Rio.
Rock in Rio.
Das ist genau. Mein bestes Drum-Solo an dem Tag. Das
tatsächlich?
Das gibt's auf YouTube, kannst du sehen. Machst einfach Hermann Raribel Drum-Solo 19. Januar. Na, war 1985.
1985. Dann habe ich das richtige Datum rausgesucht.
Ja,
für
perfekt,
dich.
Ja.
Wie lange hat das Drum-Solo gedauert?
Das Drum-Solo hat immer gedauert, so eine Viertelstunde.
Eine Viertelstunde?
Ja, aber wenn du das siehst, es hat drei Teile gehabt. Guckst dir einfach an in Ruhe. Die Leute, das waren 24.000 Menschen, die dort hingekommen sind. Ne?
Das ist unglaublich.
Ja.
Wie, nimm mich da einfach mal mit auf die Bühne. Du sitzt auf ein bisschen erhöht ja auch auf deinem Podium und guckst in eine Menge von 420.000 Menschen.
Das siehst du auch schön in dem Film, ne?
Ist man da noch ganz klar?
Nee, das ist
oder?
Das beste Kompliment, das du in deinem Leben hast, dass 420.000 Leute mit dir gehen. Ne?
Ja.
Die waren also alle da drin und das war das erste Rock in Rio Festival.
Mhm.
Das fing schon 1984 praktisch an und hat dann reingetragen bis zum 19. Januar.
Ja. Also du hast mit den Scorpions unfassbare Konzerte gegeben. Lass mich aber ein bisschen früher anfangen. Besser gesagt sogar ganz früh. Weil angefangen hat es damit, dass deine Verwandten und Bekannten im Saarland gesagt haben, der Junge ist immer so laut. Der Richtig. Muss überall dagegen hauen. Töpfe, Pfannen, keine Ahnung, Tische.
Es war eine Katastrophe. Meine Mutter musste 6 Mal mit mir umziehen, die Arme. Verzeih mir, Mama. Aber das war echt, war hart. Meine Mutter war bei der Deutschen Bundesbahn Telefonistin. Da hat die von der Bundesbahn so eine Wohnung bekommen, wie die anderen auch. Da waren dann praktisch 10 Menschen, die bei der Bundesbahn gearbeitet haben, waren in diesem Bundesbahnhaus.
Ja.
Und ich unten im Keller üben. Kannst dir vorstellen, was da los war. Stellen Sie das Gammlertum ein.
Das und Gammlertum,
ja, damals
das ist schön.
Wurde das so genannt.
Ja. Und dein Vater war Polizist.
Ja.
Und deine Eltern hatten sich da mittlerweile, glaube ich, schon getrennt.
Ja, aber
der stand natürlich für Ruhe und Ordnung.
Der stand auch dafür, dass ich auch in diesen Job reingehe, Polizist werden sollte. Oh. Mein Opa war ja auch Polizist, der war Hauptkommissar Erbe. Der hat mir gesagt, da hast du wenigstens eine Zukunft, du hast deine Rente, was machst du dann da? Das ist ein Gammlerberuf, der hat doch keine Zukunft. Und später, als wir Nummer 1 waren in Amerika, hat er natürlich gesagt, habe ich immer schon gewusst.
Aus dem Jungen wird mal was.
Ja, klar.
Aber ich glaube, er hat es nicht nur verteufelt, er hat dich ja auch unterstützt.
Natürlich.
Aber hat darauf geachtet, dass du sozusagen, der Polizist, dass du es ordentlich angehst, nämlich mit dem Studium in Saarbrücken.
Habe ich gemacht, Musikhochschule Saarbrücken.
Ja.
4 Semester.
Da dann Percussion und Klavier.
Ja.
Oder was waren da die Fächer?
Wusste ich ja damals. Ich musste das zweite Instrument nehmen. Ich weiß aber noch gut, als sie mich in Semesterferien haben sie mich zum saarländischen Rundfunk geschickt, um dort mal die Praxis zu lernen, wie es ist in einem Orchester. Ne?
Ja.
Das habe ich dann auch gelernt. Ich habe die auch dort alle kennengelernt. Ne? Und dann war mein Einsatz hat eben, dann durfte ich einmal aufstehen. Bing machen an diesem Dreieck, das war dann
mein Alter.
Ja, so fängt das an. Und dann später spielst du dann 4 oder 5 Jahre Snare Drum, dann kommen die Toms, die Pauken, ne? Aber die spielst nie ein komplettes Schlagzeug, ne?
Ja.
Wie das Buddy Rich gemacht hat und so, meine Vorbilder früher.
Und da hast du gemerkt, schön, aber komplett langweilig, überhaupt nichts für dich.
Ja, du darfst auch, wenn du da die Notenblätter zumachst, das ist dann Chaos, weil dann kann keiner mehr spielen.
Weil sie eben alle
weil die das
ganz
so
fixiert sind.
Wie beim Schreibmaschinen lernen, wissen die können nur noch im Blatt spielen. Ne? Ja. Und ich wollte natürlich meine eigenen Kompositionen damals schon spielen. Ja. Die haben mir gesagt, die sind zwar alle sehr gut, was die Klassiker da gemacht haben, hammermäßig, waren Genies. Aha. Aber warum soll ich das noch nachspielen, habe ich mir gedacht. Es ist jetzt ein neues Zeitalter, also kannst du deine eigenen Sachen machen.
Hast du aus der Zeit noch Kontakte? Haben die deinen Weg verfolgt und dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ist er der große Scorpions-Drummer?
Nee, ich war, also Kontakte habe ich jetzt keine mehr zur Musikhochschule, aber die haben das schon verfolgt. Ich war ja dann nach der Grundschule, war ich auf der Handelsschule Dr. Wenzel in Saarbrücken. Und wir hatten damals eine Band, die hieß Masterman. Das waren wir so 15, 16. Aha. Und wir haben dann an den Wochenenden um den umliegenden Orten dann gespielt, in den Gasthäusern damals. Ja. Haben wir nachgespielt, Beatles, Rolling Stones, Kings, ne? Aha. Und wir waren da sehr bekannt und sehr beliebt. Wir haben das 1:1 einfach nachgespielt. Mhm. Ne?
Und in US-Clubs habt ihr dann schon richtig.
Das war die nächste Band, die hieß
Geld Addison. Verdient.
Vielleicht, da haben wir richtig, wir haben ja damals gesagt, wir sind reich. Wir haben 1500 D-Mark im Monat bekommen. Und da mussten wir immer spielen, 4x45 Minuten. Also hier ganz in der Nähe, ne? Also, was weiß ich, von Kaiserslautern angefangen, über Ida Oberstdorf und Rammstein. Und diese Soldaten in den EM-Clubs, die wurden dorthin geschickt, um dann, von dort wurden die dann weitergeschickt nach Vietnam. Das war so 68, 69. Keiner von denen ist zurückgekommen. Und wenn sie zurückgekommen sind, dann hat eben das Krüppel, Arme weg, Beine weg. Das war katastrophal. Das habe ich in meiner Jugend dann ganz früh schon erlebt. Mhm. Und habe mir gedacht, warum? Sinnlos, ne?
Ja. Warum hieß deine Band bitte RS Rindfleisch?
Ja, wir wollten einen Namen haben, den keiner vergisst. Ja,
in der Tat.
Keiner vergisst. Und wir waren ja sehr beefy. Ne? Ja. Wir haben dann, bei RS Rindfleisch haben wir schon so Zeppelin nachgespielt. Ja. Also ich weiß noch gut, ich konnte von Lebach, dem Ort, wo ich geboren bin, konnte ich nachts Radio Caroline hören im Kanal oben. Ne? Bei uns lief natürlich RTL Luxemburg, nur die Schlagerparade hoch und runter. Und ich weiß noch, wie gestern, eines Nachts höre ich dann Radio Caroline. Denk, was ist das denn? Weil das Zeppelin natürlich. Ne? Und von da an habe ich mir gedacht, das ist die Musik, die du machen willst.
Okay,
habe aber keinen hier in Deutschland gefunden, der mitgemacht hat. Hast du ja gelesen im Buch? Ich habe sogar mal einmal vorgespielt bei Amandul. Die wissen bis heute noch nicht, dass ich da war.
Wir haben dein Buch, du hast gerade erwähnt, What About Love, da erzählst du deine Geschichte, auch natürlich Teile der Geschichte der Scorpions, weil du natürlich 20 Jahre eben da getrommelt hast und die große Zeit der Scorpions miterlebt hast.
Die goldenen Jahre.
Die goldenen Jahre.
Waren ja die 80er.
Du beschreibst es sehr plastisch, da erzählst du uns heute natürlich noch was drüber. Du hast gerade so schön gesagt, ihr hattet dann 1500 Mark und habt gedacht, ihr seid reich. Ja. Also der Traum vom Rockstar-Leben, der hat dich schon ganz früh ergriffen. Du wolltest es unbedingt schaffen.
Ja, unbedingt. Und das war, ich weiß noch, in der Schule, als der Dr. Wenzel, als ich dann montags morgens immer da saß, weil ich das ganze Wochenende durchgespielt hat, da habe ich natürlich nichts lernen können. Aber was soll das denn nur werden? Habe ich gesagt, ich werde Rockstar. Warum? Da hat er sich immer verpisst vor Lachen. Hat er gesagt, träum weiter. Ne? Da ich gesagt, nee, wenn es soweit ist, dann komme ich hier vorbei mit meinem Rolls und hole sie ab. Habe ich dann 84 auch gemacht.
Ne? Das wirklich mit dem Rolls?
Nee, es war ein Bentley. Ich sehe genauso aus. Dann habe ich ihn durch Saarbrücken durchgefahren. Ich werde das Gesicht nie vergessen. Er war einfach platt. Das konnte er nicht fassen.
Ja, schön natürlich. Du bist dann nach England, weil hier, glaube ich, ging es nicht wirklich weiter und du hast gedacht, da gehen alle Türen auf, war am Anfang
da
aber glaube ich auch nicht
gesagt. Ich habe da immer gedacht, vielleicht so eine Band wie Raya Heep und so, da bist du doch ein guter Trommler, da vielleicht leben die dich. Den einzigen, den ich aus dieser Zeit gekannt habe, war Michael Schenker. Mhm. Der war schon bei UFO, war schon Rockstar, hatte schon Doktor, Lights Out, diese klassischen Hits, die waren in Amerika in den Charts. Dann hat er mir irgendwann gesagt, mein Bruder kommt hierher, der hat eine Band in Deutschland, die heißen Scorpions. Die spielen jetzt im Marquee Club, da wärst du der perfekte Drummer. Da geht er mal dahin, die glaubt, die wollen, der alte Drummer geht weg und so. Tatsächlich habe ich dann Rudolf Schenker, seinen Bruder, getroffen und der hat dann gesagt, ja, dann komm doch vorbei zum Vorspielen, morgen im Soundzirkus. Da habe ich gesagt, alles klar, was sie mir nicht gesagt haben, da kamen noch 50 andere. Ne?
Oh, großes Casting.
Ja, dann hat Rudolf ganz groß oben auf der Bühne gestanden, okay, hat er gesagt, wir spielen mit jedem von euch jetzt 3 Songs. Don't call us, we call you. Und die meisten waren dann nach einem Song, hat er schon Dankeschön fürs Kommen, don't call us, we call you. Und bei mir dasselbe, ich habe da meine Drums zusammengepackt und habe mir gedacht, hörst du nie wieder was. Am anderen Morgen um 10 Uhr, Rudolf, ja, wir haben uns für dich entschieden. Können wir kurz bei dir vorbeikommen, Schlagzeug und dich abholen? Habe ich gesagt, nein, ich war Studiomusiker.
Die wollten dich direkt mitnehmen nach Hannover.
Schlagzeug haben sie da mit, habe ich ihm mitgegeben. Ne? Und 10 Tage später, 12 Tage später war ich dann in Hannover. Musste mir selber einen Flug buchen, von London Heathrow nach Bremen.
Aha.
Und in der Maschine war damals Dolly Parton, da gab es nämlich den Beat Club mit Manfred Sechsauer, mein alter Freund, der war dann mit Uschi Nerke und da waren die hingeflogen, also Dolly Parton. Ich saß dann in der Holzklasse und bin dann vorne an ihr vorbei, voller Ehrfurcht. Hab dann gedacht, gut ist ne?
Ja. Also das war dann
so hat das angefangen.
So hat es angefangen, dass du London fliegst. Du warst 10 Jahre in England.
Nee, nicht ganz. Ich bin 1971 angekommen und 1977 okay. als Goblins eingestiegen.
Also 6 gute Jahre, da hast du als Gärtner gearbeitet, als Taxifahrer.
Oh ja, der Job als Gärtner, der hat mich wachgerüttelt, kann ich dir sagen. Da liefen wir rum, muss ich erzählen, mit so einem Stick, ne, wo man die Blätter da aufnimmt. Wenn der da voll war, die Blätter, da hast du das in schwarzen Sack gemacht, in die Ecke gestellt. Das war dann mein Job als Gärtner. Da habe ich aber so nach einer Woche schon angerufen und habe gesagt, ich komme nicht mehr.
Ja. Und dann macht man solche Jobs und träumt nebenher immer noch vom Rockstar? Oder gab es die Momente, wo du gedacht hast, okay, komm, Hermann,
nee, ich habe immer an mich geglaubt. Ich wusste ja, was ich konnte am Schlagzeug. Da habe ich mir gedacht, irgendwann findest du eine gute Band. Habe ich auch dann später. Die hießen Vineyard. Das war so eine Richtung wie Supertramp. Ne? Mhm. Gute Sänger, gute Gitarristen. Und das ging so lange gut, bis Michael mir gesagt hat, geh doch mal dahin zum Vorspiel. Ja. Und dann haben die zu mir gesagt, du musst aber wieder zurück nach Deutschland. Haben mir versprochen, wir haben noch Arbeit da, wir haben Gigs da. Nada, nichts. Ich komme dann dort an. Ich habe gesagt, scheiße, was mache ich denn jetzt? Du kannst doch nicht mal zurückfliegen. Du hast keine Kohle, ne? Die Pädels zusammenbeißen. Und tatsächlich im selben Jahr habe ich dann im August angefangen, Taken by Force. Das war die erste Platte, auf der ich drauf bin. Habe das erste Stück geschrieben. He's a woman, she's a man für die Band.
Also die haben dir quasi versprochen, bei den Scorpions läuft schon, du musst nur kommen und dann geht's gleich
gar
los.
Nix, okay. Dann haben sie mich in so ein Zimmer, in altwarmen Büchern, gesteckt, das haben sie dann bezahlt und mir 400 D-Mark damals gegeben im Monat. Hm. Habe ich mir gedacht, was hast du da gemacht, Hermann? Du hast einen Job gehabt als Studiomusiker. Ich habe Michael verflucht, habe mir gedacht, du musst so schnell wie möglich wieder zurück. Mhm.
Und wie war in der Zeit das Verhältnis zu, du hast gesagt, Rudolf Schenker war natürlich eine prägende Figur, ist es bis heute, und Klaus Meine. Ja. War das, wie soll ich
damals
sagen?
Damals war das super.
War es gleich eine Freundschaft damals?
Ja, nee, nicht direkt, aber wir haben uns dann, ich habe die erst alle kennengelernt, wirklich am 17., 18. Mai bei der Hochzeit von Klaus Meine in Hannover. Aha. Da war dann auch Dieter Dirks, unser damaliger Produzent, die saßen dann alle da. Aber dann haben wir uns natürlich schon befreundet. Wir waren ja auf derselben Wellenlinie. Uli Roth war noch der Gitarrist damals. Mhm. Und aus der ganzen Sache ist die erste Platte entstanden. Ich weiß noch gut, Sales of Chevron ist mein Lieblingssong auf dieser Platte von Uli Roth. Mhm. Den habe ich mit Uli direkt gemacht in Altwarmbüchen. Der hat dann nur um die Ecke gewohnt. Ne? Ich habe den zwar nicht komponiert, aber ich habe da direkt auf getrommelt. Das hat mir alles gut gefallen.
Ne? Ja. Und du beschreibst im Buch What About Love, wie ihr dann irgendwie mit einem, ja, jetzt nicht gerade repräsentativen Wagen nach Paris gefahren seid. Ja. Habt da dann eben euch bemüht, einfach Auftritte zu kriegen. Das waren so die Anfänge. Nee, da musstet ihr euch noch selber
drum kümmern. Wir waren damals noch RCA. Und RCA hat dann gemeint, wir sollten mal auf eine Promotion-Reise dorthin fahren, um die Platte zu promoten. Mhm. Und wenn wir dort in den Geschäften stehen würden, hat RCA damals gemeint, dann würden sie auch uns eine Tour geben, ne?
Ach so,
würden
das war
Tour
der
Support
Deal.
Machen, das war damals so, ne? Und dann sitzen wir dann da und fahren also in diesem Red Light-Tristik da durch und gucken uns an, alle, oh, guck doch mal die schöne Frau an, guck doch mal die schöne Frau. Und eine 63 kommt dann genau auf diesen alten Mercedes auf mich zu, macht die Scheibe rund, dann höre diese dunkle Stimme, hello boys. War der erste Transi, ne? He's a woman, she's a man, ist so entstanden.
So hast du das Lied dann?
Nee, Rudolf hat das Lied geschrieben und ich habe den Text geschrieben, ne? Das war mein erster Text für die Band. Und danach habe ich natürlich über 35 Songs für die Band geschrieben.
Mhm. Und dann ging es ja gut los.
Richtig gut,
die Scorpions waren dann weltweit unterwegs. Was glaubst du?
Nee, es hat angefangen dann in Japan. Diese Platte, Taken by Force, die ging direkt auf 1 in Japan. Also He's a Woman, She's a Man war die Single. Und dann kam eine Japan-Tournee, wo wir richtig abgeräumt haben. Da wurden wir schon behandelt wie Superstars.
Aber lass mich genau da einhaken. Warum, oder kannst du es erklären, warum ihr gerade in Japan dann gleich so erfolgreich wart?
Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich denke mir, wir haben den Nerv der Zeit damals getroffen. Mhm. Wir waren eine Hardrock-Band und die anderen Hardrock-Bands, die schon groß waren, wie Zeppelin, Deep Purple, die waren ja auch richtig groß da. Ja. Michael Schenker ist bis zum heutigen Tag Nummer 1 Gitarrist, mit der jedes Jahr gewählt seit 35 Jahren.
Ist aber auch ein großartiger Gitarrist.
Michael ist ein fantastischer Gitarrist, der beste für mich in der Welt. Ich habe ja gerade noch mal 6 Jahre jetzt mit ihm gespielt, ne? Mhm. Temple of Rock, wie du weißt.
Ja.
Und das ist einfach ein Genuss, mit dem zu spielen. Wenn ich die Augen schließe und er, das ist alles telepathisch, wirklich ist. Ne? Mhm. Ich weiß genau, was kommt und er weiß es auch. Ne?
Jetzt haben wir gerade gesagt, immer wieder der Traum, ich möchte Rockstar sein, ja. Ich möchte Rockstar sein. Und was schön ist an deinem Buch und an deinen Erinnerungen, du lässt nichts aus, du beschönigst auch nichts, du sprichst auch.
Da musst du ehrlich sprechen.
Genau. Du sprichst von allen Verlockungen, die du auch sehr genossen hast, ob das jetzt Sex, Drugs waren, also alles dabei, Rock'n'Roll sowieso.
Ich möchte den jungen Mann sehen, okay, der das gesehen hat, was ich gesehen habe, der da noch Nein sagt. Den möchte ich kennenlernen.
Und du hast es in vollen Zügen genossen?
Absolut. Natürlich.
Die Bandkollegen auch?
Nee, muss man sagen, die waren extrem brav, ne, gegenüber mir. Ne. Aber ich war damals unverheiratet und muss sagen, ich konnte also auf Deutsch gesagt die Sau aushängen lassen. Ne. Ja. Ich habe das auch jeden Abend, ich weiß noch gut, wie wir Vorband waren von AC/DC, da bin ich mit Bon Scott jeden Abend nach dem Konzert sind wir in die lokalen Clubs gegangen und haben mit den lokalen Bands dann gejammt. Ne.
Ja.
Der Flippert war der Opening Act und Rick Allen, der war damals gerade 16, 17, der ging dann auch mit uns mit und wir haben den Clubbesitzern immer gesagt, der sieht nur jung aus. Hier, ne. Und dann haben die gesagt, ist er mit euch, ja, da kann er mit rein. Ne?
Ja. Jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen ältere Herren, du und ich.
Du noch nicht.
Ich bin
jetzt 75. Ne?
Ja gut, bin ich noch nicht ganz, aber ich habe mich beim Lesen gefragt, wie hält man das durch, wenn man Konzerte sieht, wenn man auch dich am Schlagzeug sieht, das ist Hochleistungssport.
Das ist es, ja.
Das ist wirklich Hochleistungssport.
Ja, du musst dich fit halten.
Ja, aber mit dem Lebenswandel?
Nee, das geht einmal frei. Du musst der Körper, darfst du nicht vergessen, wenn du oben auf der Bühne bist, hast du durch die Lichter etwa 50 Grad. Das heißt, die Brühe läuft nur so an dir runter. Und alles, was du vorher getrunken hast, was du gemacht hast, wird automatisch
rausgeschwitzt. Du schwitzt
es direkt aus. Du kommst also total clean und sauber. Mhm. Kommst du von dem Konzert runter, kannst du aber nicht schlafen, weil du halt eben so aufgedreht bist. Ne?
Mhm. Es gab ja auch andere Substanzen, die du nicht abgelehnt hast.
Ich habe gar nichts. Ich habe alles ausprobiert und habe mir gedacht, was dir gefällt, kannst du machen. Und was mir nicht gefällt, habe ich ja nicht gemacht. Mhm. Heute kann ich das natürlich nicht mehr. Wenn ich heute jetzt das gemacht hätte, machen würde, würde ich sterben einfach. Herzinfarkt, schätze ich mal.
Du schreibst aber auch, dass du mal dringend eine Auszeit brauchtest, weil es zu viel wurde.
Damals, ich gerade das war 83, 84 in der Ecke. Da waren wir bei Love It First Thing, die Platte gemacht haben. Da habe ich auch eine Auszeit gehabt von etwa 4 Wochen. Bin dann nach Sizilien mit meiner damaligen Geliebten. Mhm. Und da nach 4 Wochen rief mich dann Dieter Dirks, unser Produzent, an und sagt, ja, du musst sofort wieder zurückkommen. Du musst alles einspielen. Der Studioschlagzeuger, der hier war, der das klingt nicht mehr wie Scorpions. Das klingt jetzt wie zu glatt alles, hat er gemeint. Ne? Da bin ich dann zurückgeflogen, hat er mich dann abgeholt in Köln, Studio und habe dann ungefähr in 10 Tagen ganze Platte eingespielt.
Und danach dann wieder in, heute würde man es nennen, in Reha, weil
war ich gar nicht.
Da war es dann wieder gut?
Ich bin da gut zurückgekommen von Sizilien. Da gab es ja außer Wein nichts da unten. Ne?
Ja,
war so. Und da sitzt du den ganzen Tag nur da in dieser Ferienwohnung und guckst aufs Meer und irgendwann ist das auch langweilig geworden. Das klingt jetzt nicht so gut, aber es ist so. Ne?
Also du hast das alles in vollen Zügen genossen. Absolut. Und das war damals, glaube ich, auch genau richtig. Aber hast du heute irgendwelche Spätschäden, Probleme?
Gar nichts. Ich muss immer lachen bei den Ärzten, wenn sie mich untersuchen. Ja, sie sind tadellos gesund, wir können nichts bei ihnen finden. Ne?
Okay.
Dann, wenn ich denen dann mein Leben erzähle, dann sagen die immer zu mir, komm, hör auf zu lügen. Ne? Mhm. Das glaubt mir einfach keiner. Aber ich bin kerngesund. Ich mache also Folgendes, ich mache einen Sport nur morgens mit meinem Hund, da gehe ich 2-3 Kilometer, ne? Und dann spiele ich 1 Stunde Schlagzeug. So richtig. Kein Bodybuilding. Also da bist du klatschnass von oben bis unten, da brauchst du auch kein Bodybuilding mehr und bist topfit.
Ja. Spielst du jeden Tag?
Jeden Tag, ja.
Du kannst nicht ohne, oder?
Ich kann nicht ohne und die Gelenke sind nicht gut. Ich merke, wenn ich eine Woche nicht spiele, ist alles so steif.
Ja.
Ist genau, wenn du älter wirst, musst du lernen, dich zu dehnen. Ne?
Ja.
Weil sonst ist das Altern kein Spaß. Ne? Und jeder, der mir erzählt, auch alt werden ist doch so toll, sage ich immer, hör auf, du lügst. Ne? Da ist nichts Tolles dabei. Man muss auf sich achten, ist klar.
Ja, aber das heißt im Umkehrschluss, der Junge, der so laut war im Saarland damals, der ist immer noch laut. Also der trommelt immer noch vor.
Der trommelt immer noch rum. Aber diesmal hat der Junge aus dem Saarland ein Studio. So nett wie hier, wenn hier, der hört mich keiner.
Ne? Ja, okay.
Das ist der Vorteil. Ne?
Also du gehst niemanden.
Ich wohne ja an sich in Breiten. Ne? Und bei mir im Haus in Breiten ist auch unten ein Studio. Und Michael Schinker wohnt von mir 200 Meter.
Du bist also wieder, also England hat dich nicht losgelassen.
Nee, offensichtlich. Ich bin 2008 wieder zurückgezogen, aber nicht nach London. Mhm. Sondern nach Breiten. Ne? Die Wohnung, die ich damals gehabt habe, Nothing Hill Gate, ne? Das war ein kleines Zimmer, ja, mit so einer kleinen Kochecke. Und hinten auf dem Gang war eine Toilette und eine Dusche.
Ja.
Und das war dann für 6 Studenten gedacht, diese Wohnung. Und dann bin ich 2008 zurückgekommen und wollte diese Wohnung kaufen. Dann sagt er zu mir, 2 Millionen Pound, also 2 Millionen wow. Pfund, das sind 2,5 Millionen Euro. Mhm. Da habe ich gesagt, kein Engländer kauft das doch. Da sagt er, richtig, sagt er, das sind alles Ausländer, also Russen, mhm. Chinesen, ja. aus Asien Leute. Das sind die Leute, die heute in England leben. Da okay. bin ich dann nach Brighton, direkt am Meer, die passende Wohnung gefunden, habe ich gesagt, will ich haben. Und wohne ich heute noch.
Du wohnst aber auch bei München. Wie verteilt sich das?
Bist das
du
verteilt sich ganz einfach. Wann immer ich Lust habe auf München, ja, ja. habe noch ein Haus in München, dann fahre ich dahin oder fliege dahin.
Aha. Das heißt, das hört sich jetzt so an, als würden, wie formuliere ich es jetzt elegant, ohne dich direkt nach Geld zu fragen, die Tantiemen der vergangenen Jahrzehnte ernähren dich gut?
Sehr gut.
So vielleicht?
Ja. Immer 35 Songs, die Hauptsongs. Ne? Hockey Like You Heard, also ich getestet. Ne? Mhm. Die ganzen Hits, die da jemals gehört hast, das sind alles meine Texte.
Ja.
Deswegen geht es mir gut. Und es ist ja nicht nur die GEMA. In Amerika nennt sich das ASCAP. Es war mal in China, da haben sie mich zum Professor gemacht, in Peking. Und die Tao Master Akademie. Ich werde ja auch nie vergessen, als wir dann vom Flughafen fahren mit Chauffeur, da sagt er direkt zu mir, der Übersetzer, wenn du hier einen siehst, der keinen Chauffeur hat, mit dem brauchst du gar nicht zu reden. Mhm. Da läuft im Radio, läuft Rocky La Gehörig. Und dann sage ich, oh, sage ich, habt ihr hier auch GEMA? Da hat er zurückgesagt, what is this? Gibt's dort nicht.
Okay, also aus China kommt kein Geld, wenn dort Rocky Like a Hurricane gespielt wird.
Da spielen die 1000 Mal am Tag, da sehe ich nichts von. Ja. Und Katie Melua, kannst du doch erinnern, mhm. ne? Da war so eine Sendung wie bei uns, so Wetten, das, ne? Nur gucken, dass da 600 Millionen Menschen. Mhm. Da habe ich gesagt, Katie, wie viele Platten hast du denn verkauft? Zero, hat sie zu mir gesagt. Weißt, was los ist, ne? Mhm. In Russland auch, da standen die damals mit den Kassettenrekordern alle so hoch und ja. haben alles aufgenommen. Und Still Love You lief im Radio rauf und runter. Ich frage, wie viele Platten haben wir denn verkauft? Oh, nothing here. Mhm. Also die Nummer, die kenne ich auch. Ja. Das sind einfach Länder, da wird nicht eingesammelt.
Wir sprechen noch über Russland, weil ja, du da großartige Momente hattest, wirkliche Gänsehautmomente, die darf ich mir hier nicht entgehen lassen. Aber weil wir vorher gesagt haben, ganz klein angefangen auch mit den Scorpions, wirklich gucken müssen, dass überhaupt was geht. Dann die Riesenkonzerte. Und du hast mal, oder du schreibst im Buch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau zitieren kann, das erste große Konzert ist ein Wunder, das zweite große Konzert ist ein Geschenk und das dritte große Konzert ist schon selbstverständlich.
Ja.
Das hört sich so an, als wäre da relativ schnell die Luft raus. Hast du das wirklich so empfunden?
Das Gefühl, wenn du vor vielen Leuten spielst, also in diesen Stadions, da siehst du ja praktisch nur die ersten Reihen. Was da hinten dran passiert, kriegst du gar nicht so mit. Mhm. Also ich habe das immer so gesehen, ich war immer nervös vor dem Konzert, aber für mich war das total, wenn die Leute da getobt haben, wir sind da rausgegangen nach dem ersten Stück, war ich fit, da war ich drin, in deren Welt. Ne? Mhm. Das ist wie eine Energieübertragung, so musst du das sehen. Wir spielen mit viel Energie, übertragen das auf die Leute und die sind da dankbar.
Ja, anders gesagt, ob es jetzt 100.000 sind oder 10.000, ist dann fast egal?
Das ist mir egal jetzt. Ne? Also ich spiele lieber in so einem kleinen Club, wo ich die Leute direkt vor mir habe. Mhm. Also für die Freude meine ich jetzt. Im Stadion sind natürlich mehr Leute, die Leute doch mehr Einnahmen und so weiter. Aber ich muss sagen, wir haben die 80er Jahre ja fantastisch sind wir angekommen in Amerika. Haben Amerika wirklich erobert mit den ersten 2, 3 Langspielplatten. Ja. Ne? Love It First Thing, Blackout, Anime Magnet, das waren alles Nummer 1 Platten.
Mhm. Ich habe ein großes Faible für die speziellen Positionen in so Gruppen. Ich finde Torhüter im Fußball am faszinierendsten. Und ich fand auch immer die Schlagzeuger am coolsten. Trotzdem, die sitzen halt nun mal ganz hinten.
So ist es.
Man sieht sie einfach nicht so wie die Frontmänner, die vorne hampeln.
Ja, da hatte ich kein Problem mit.
Wollte ich gerade fragen, hat es dich gestört mal?
Nee, null. Was wichtig war, aber auch nach dem Konzert waren die schönsten Frauen immer bei mir. Nicht bei Klaus. Also, mich hat das nie gestört. Ne? Ich habe mir immer gedacht, ja, du bist Trommler und was soll das? Ne?
Ja.
Ein Trommler ist für mich einer, der die Zügel hält. Ja. Also, wenn die jetzt zum Beispiel mal alles so ganz schnell spielen wollten, dann habe ich ganz cool gegroovt. Die mussten sich ja mir anpassen, da konnte mich ja keiner überholen. Und ein guter Drummer kann das, der passt sich an den Song. Mein Lieblingsdrummer war zum Beispiel immer John Bonham von Led Zeppelin.
Ja.
Der war der König. Ne? Ich hatte sogar eine Band dann mit Pete York, den du ja auch noch kennst, von Spencer Davis, die spielt jetzt mit Helge, und mit Ginger Baker, mein altes Vorbild. Wir hatten eine Band dann gemacht in Brighton, die hieß Drum Legends. Mhm. Und Pete hat dann eben 30 Minuten seine Spencer Davis Songs gespielt, ich 30 Minuten meine Scorpion Songs und Ginger hat seine Cream Songs gespielt. Da musste ich ihn erstmal überzeugen, diese Songs zu spielen. Und Ginger ist kein leichter Mann, das kann ich dir nur sagen. Du musst mal die Dokumentation sehen bei BBC, Beware of Mr. Baker heißt.
Okay.
Bitte guck dir das an, du glaubst es nicht mehr. Ne?
Warst du ein einfacher Typ im Umgang, im professionellen Umgang?
Ich bin also mit beiden Beinen immer auf der Erde geblieben. Ich wollte also nie so den Rockstar raushängen lassen. Das war mir sogar manchmal peinlich. Ne? Mhm. Also ich habe mir immer gedacht, du bist aus dem Saarland und du bist ganz normal aufgewachsen, bleib da dabei. Ne? Mir ist also auch nichts in den Kopf reingestiegen. Du bist jetzt besser wie die anderen, alles Quatsch. Ne?
Du hast vorher gesagt, als dein Vater dann gesehen hat, Nummer 1, dann hat er schon gesagt, Mensch, bumm, alles richtig gemacht.
Höchstpersönlich ist er dann rübergeflogen, als wir Madison Square Garden gespielt haben. Hat er sich nicht nehmen lassen. Da habe ich ihn natürlich abgeholt mit der Limousine und da habe ich den Rockstar natürlich rausgelassen.
Ja, schon. Papa soll es ruhig merken.
Aber Papa, nee, der hat das auch gemerkt. Ne?
Ja, ja.
Der hat ja dann die Hallen gesehen und so, die Leute, wie die getobt haben. Wir waren ja jeden Tag ausverkauft.
Und deine Mama?
Die ist früh verstorben.
Hat die deinen Erfolg nicht mehr mitbekommen?
Doch, die hat das noch mitgekriegt. Die ist 96 verstorben. Ne? Aber die hat das jetzt nicht mehr, die konnte damals schon nicht mehr durch die Gegend fliegen. Krebs, ne? Und irgendwann, aber die war immer hinter mir. Also die hat immer gesagt, üb weiter, ne? Übung macht den Meister jetzt nochmal. Ne? Das hat, muss man wirklich sagen, die stand immer hinter mir.
Ja.
Auch wie die Leute ihr gedroht haben, stellen sie das Gammler-Turnier ein. Käthe hat gesagt, Max wird hier, der, das ist nur vorübergehend, hat sie immer gemeint.
Das wächst sich aus.
Ja, war aber nicht so. Wurde ja immer schlimmer, wie du weißt. Immer lauter. Ja,
eben, der wurde immer lauter, der Junge. Nimm uns mit nach Moskau. Oder vielleicht vorher sogar Leningrad, Schrägstrich St. Petersburg. Ihr habt dort, glaube ich, 10 Konzerte gespielt. Und damals war, da stand der eiserne KGB. Vorhang. Der KGB hat euch streng bewacht.
Ganz.
Die standen im Publikum wie eine Mauer, hast du geschrieben.
Ja, das erste Mal müssen wir unterscheiden hier. Also Leningrad, wir sollten 5 Shows spielen in Leningrad. Damals hieß es Leningrad, nicht St. Petersburg. Und 5 Shows in Moskau. Und das war wie jetzt. Es war Ende April, Anfang Mai hätten die 5 Shows in Moskau stattfinden sollen. Da kam dann die Anordnung von der Regierung damals. Das möchten wir canceln. Wir haben also ernsthafte Bedenken am Tag der Arbeit, ihr wichtigster Feiertag, dass hier eine Revolution ausbricht. Ne? Da habt ihr damals nur gedacht, wir haben sie nicht mehr alle. Aber wir haben dann 10 Tage in Leningrad gespielt und waren jeden Abend ausverkauft. 20.000 jeden Abend kamen aus ganz Russland. Ein Jahr später haben wir dann im Giant Stadium gespielt in Moskau. Olympiastadion heißt es.
Ja.
Und da war das Moscow Music Peace Festival. Am Schluss war der Headliner, wie die am Anfang des Buches sehen, John Bon Jovi. Vor uns hat dann gespielt Motley Crue, Ozzy Osbourne, dann Skid Row, Cinderella und eine Band aus Russland, die hieß Gorky Park. Wurde auch später dann erwähnt, der Gorky Park in den Lyrics von Wind of Change. Den Song hat Klaus geschrieben. Und wir haben da gespielt. Und ich bin dann auch zu Johnny hin und habe gesagt, du weißt, wir waren hier schon ein paar Mal, ich würde dir empfehlen, wir tauschen. Nein, I'm the Headliner, hat er dann gesagt. Da habe ich gesagt, okay, wie du willst. Ne? Und man kann das dann sehen in den Aufnahmen, wie wir fertig sind, steht die Hälfte des Stadions auf und geht. Aber was auch vorher schon passiert ist, als wir anfingen zu spielen, war in der Mitte eine menschliche Mauer aus etwa 1000 Soldaten oder 1200, ich weiß es nicht. Die sollten dafür sorgen, dass Ordnung im Stadion bleibt. Und plötzlich sehe ich bei Blackout von meinem Schlagzeug aus, wie die Soldaten ihre Hüte in die Luft schmeißen. Da habe ich mir gedacht, das war der Kommunismus. Die wollen so sein wie wir. Die wollen frei sein, die wollen Party machen, die wollen Rock haben. Und genau so war das damals.
Hast du das wirklich so empfunden
in dem Moment? Und wir haben gedacht, jetzt haben wir es endlich geschafft, den Osten und den Westen zu vereinen. Und es gibt ja den berühmten Handshake im Wind of Change Video, wo man Präsident Gorbatschow sieht und Präsident Reagan. Ne? Und die waren dafür verantwortlich, dass 3 Monate später bei uns die Mauer gefallen ist, am 9. November.
Und wenn du diesen Moment, der ist natürlich ein ganz großer, du sitzt da und du siehst die Soldaten, die vorher so ganz feindlich gewirkt haben, lösen sich so auf in Freude und im Mitmachen auch bei eurer Musik.
Ja, das war...
Aber das Gefühl vorher, dort anzukommen und immer beobachtet zu werden. Und da
ich
hab's ja
gedacht,
wirklich
ich ende in Syrien,
in Sibirien.
Sibirien, ja. Hab ich gesagt. Als ich runter mit meiner Maschine habe ich gesagt, wie konntest du so einen Fehler machen? Das Land ist doch kommunistisch, ich sperre dich jetzt sofort, bin gar nichts. Wir sind nur angekommen, da wurde beim Empfang Kaviar aufgebaut, Wodka, das ganze Problem, die Pässe kurz mal hingezeigt und das war's dann. Da wurden wir mit unseren Limousinen in die Hotels gefahren und die Konzerte gingen los. Danach, nach diesem Festival, wurden wir höchstpersönlich von Gorbatschow eingeladen in den Kreml. werde ich nie vergessen. Wir waren die einzige Band, die jemals dort war. Kein Michael Jackson, keine Madonna, keine Rolling Stones, wir waren dort.
Du hast Gorbatschow die Hand geschüttelt.
Ja, natürlich, nicht nur die Hand. Ich habe vier Stunden mit ihm gesprochen. Gibt es Bücher zu werden? Ich muss ja mal die Bilder
angucken. Du hast gerade gesagt, nicht nur die Hand geschüttelt. Was hast du noch geschüttelt?
Also er wusste, dass ich Saarländer bin und irgendwann kam. Nee, irgendwann hat er dann zu uns gesagt: What is Heavy Metal? Haben wir gemacht. Er sagt, er könnte euch noch erinnern an Khrushchev, als der vor den Vereinten Nationen saß, am runden Tisch seinen Schuh ausgezogen hat
und auf den Tisch gehauen.
Das ist Heavy Metal. Und die ganzen Familie, die waren beim Moskau Music Peace Festival, also er und seine Familie, die Frau ist ja verstorben, und das wurden unsere Fans. Die fanden unsere Musik ganz toll, ne? Ja, und so haben wir ihn persönlich mal kennengelernt. Ich fand ihn also sehr, sehr sympathisch, sehr lustiger Mann. Er kam dann nochmal 1992 zum Besuch nach Hannover. Mhm. Und wir saßen dann in der ersten Reihe in dieser Halle. Und dann kam der dann rein und hat: Hallo Jungs, hat er gesagt, wie geht's? Und das war Schröder damals, Genscher, solche Gesichter saßen die dann da. Konnten das nicht fassen, dass er uns zuerst begrüßt hat. Aber ich muss sagen, dass wenn der noch heute da wäre, wäre das alles nicht passiert, was danach passiert ist. Ne? Der Wind hat sich ja gedreht. Wind of Change war damals, aber ich habe schon gesagt, Change of Wind. Habe ich auch schon gesagt, schreib den jetzt mal umgekehrt.
Du schreibst hier ja als Unterzeile zu deinem auf deinem Buch What About Love, wie ich mit den Scorpions fast den Weltfrieden verwirklichte. Hm. Haben wir gerade gehört. Ihr habt da die Mauer aufgelöst sozusagen. Absolut. Und dann, und wie er wieder möglich wird.
Für mich ganz einfach.
Wie,
alle diese
Hermann?
Leute, die sich im Moment die Köpfe einschlagen und sich gegenseitig bombardieren, die müssen sich an einen Tisch sitzen, wie du und ich. Deswegen heißt die Platte auch What About Love. Und müssen sich mal wieder zurückerinnern an die Liebe, was das überhaupt bedeutet für uns alle. Mhm. Solche Songs wie Imagine, die würde ich gerne mal wieder hören.
Ja.
Da ist ja auch ganz klar erklärt, wenn keiner in den Krieg geht, kann auch keiner einen Krieg gewinnen oder verlieren. Und das war die Philosophie von John Lennon, den ich immer bewundert habe als Texter. Der hat das mal ganz klar gesagt, ich sag's aus, ohne die Liebe, was ist mit der Liebe passiert? Um mich herum nur Hass. Das heißt also, es ist jetzt mal wieder Zeit zu reden. Ansonsten werden wir uns demnächst alle ins Jenseits befördern. Ja. So sieht es dann aus, der Schluss. Das muss den Leuten mal in die Birne.
Für dich muss es schlimm sein, es ist gerade für uns alle schlimm, aber du warst dabei in diesen historischen Jahren und hast eigentlich wahrscheinlich danach gedacht, wie viele jetzt haben wir es endlich geschafft.
Danke, genau das habe ich gedacht. Und dann sehe ich die Scheiße jetzt und denke mir, gar nichts haben wir gemacht damals. Mhm. Wir haben es mal kurzfristig geschafft, aber dass dieses Denken noch in den Köpfen der Menschen ist, wundert mich sehr. Mhm. Wir leben doch alle auf einem Planeten, das muss doch den Leuten mal klar werden.
Ja.
Was meinst du, wenn morgen ein Riesenerdbeben passiert, zum Beispiel in Amerika? Da gibt es keine Regel mehr, da gibt es nur so Überschwemmungen.
Du musst mal wieder in Moskau trommeln, oder?
Gibst du mir die Garantie, dass ich auch wieder zurückkomme? In der heutigen Zeit,
mir die Garantie gibst, dass danach Frieden ist, dann machen wir einen Deal.
Ich könnte mich jederzeit an den Tisch setzen und mit diesen Menschen reden, Auge zu Auge. Nur so kannst du doch einen Frieden schaffen. Ja. Aber wenn ich höre, um mich herum wird alles kriegstüchtig gemacht. Friedenstüchtig sollen die Leute gemacht werden. Das ist meine Philosophie.
Ja.
Oder willst du in den Krieg gehen?
Natürlich nicht.
Also. Oder deine Kinder, stell dir mal vor, dein Sohn, 20, 21, kommt nie mehr zurück. Ich habe das ja erlebt damals bei den Amis, als ich da gespielt war. Da ist keiner zurückgekommen aus diesem Vietnamkrieg. Mhm. Ne? Alle hingemetzelt. Ne? Leider.
Wir brauchen nochmal ein Wind of Change.
Ja.
Und das war ja euer großer Hit, der natürlich wahnsinnig gut in die Zeit gepasst hat.
Perfekt, ja.
Du hast mal gesagt, oder vielleicht schreibst du sogar im Buch, Wind of Change hat dein Künstlerleben dann so ein bisschen in zwei Teile gehackt. Die Zeit vor Wind of Change und die Zeit danach. Du warst bei den Scorpions eigentlich danach nicht mehr glücklich. Du bist bis 96, glaube ich, noch geblieben.
Genau.
Warst aber nicht mehr glücklich. Warum?
Das kann ich dir genau sagen. Als dieser Zeitenwechsel war ja bei uns, plötzlich ist eine Ballade weltweit Nummer 1. Kam in erster Hinsicht auch darauf an, was Klaus da geschrieben hat, im Text und so. Wunderschöner Song, aber für mich als Heavy Drummer, ich habe meine Zukunft da nicht mehr gesehen. Jetzt soll ich jetzt den Rest meines Lebens Balladen trommeln, habe ich mir gesagt. Da kam dann noch You and I. Und dann habe ich dann zu Klaus gesagt, nee, habe ich gesagt, die Richtung gefällt mir jetzt gar nicht, die wir da gehen. Also lass uns mal wieder rocken. Lass mal wieder so Songs machen wie Rocky Like a Hurricane, Tease Me, Please Me. Blackout und sowas. Das war, da habe ich auch in dieser Zeit am meisten getextet. Und die 80er Jahre waren eindeutig die erfolgreichsten Jahre der Scorpions. Ne? Man kann gegen Wind of Change nichts sagen, aber für mich als Trommler, ich wollte was anderes dann machen. Ich wollte also nicht enden im Balladenland. Ne?
Ja.
So ganz einfach.
Und aber Klaus und Rudolf Schenker?
Klaus in erster Hinsicht war so der Meinung, er muss jetzt noch mehr von diesen Balladen schreiben. Hat er ja dann auch gemacht mit You and I. Rudolf ist in seinem Herzen auch wie ich ein Rocker. Ne? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht spielen Rudi und ich mal wieder zusammen. Vielleicht sogar mit seinem Bruder.
Ja, Michael.
Das ist der Beste von allen Gitarristen.
Eng verbunden bist. Dieses Ende bei den Scorpions, war es ein lautes oder war es ein leises
also
Auseinandergehen?
Sagen wir mal so, ich glaube, die haben mir das nie verziehen. Aber ich wollte da wirklich, habe ich mir gedacht, du musst jetzt was anderes machen. Du willst ja nicht den Rest des Lebens jetzt nur noch Balladen spielen. Ne?
Ja.
Und danach gab es dann noch keine großen Gespräche mehr. Ich bin mein Leben gegangen und die Iris. Ne?
Es gab ja mal, du hast ja so ein paar Gastauftritte hast du gehabt.
Ja, ich habe Wacken zweimal mit denen gespielt und so. Ja. Aber ich denke mir, wenn da jetzt wirklich Abschied sein sollte am 5. Juli, da werde ich natürlich auch wieder mit auf die Bühne gehen und werde Rocky Like a Hurricane mitsingen. Mhm. Schlagzeug brauche ich ja nicht zu spielen, die haben ja jetzt einen Ersatzdrama. Ne? Ja,
die Scorpions haben ja einen Abschied angekündigt, schon relativ lange jetzt, glaube ich.
Schon lange, deswegen nehme ich das alles nicht mehr so ernst.
Sehr lange Abschiedstour.
Wenn ich sage, ich höre jetzt auf, dann höre ich auf. Ne?
Ja.
Kannst die Leute nicht verarschen, ne? Nur um Tickets zu verkaufen. Ja.
Du hast ja mal, glaube ich, sogar den Versuch gemacht oder hast gesagt, als Scorpions-Drummer aufgehört hast, gesagt, Mensch, lass uns doch wieder zusammenarbeiten.
Als James verstorben ist, habe ich eine E-Mail geschrieben an die drei und habe gesagt, wenn ihr wollt, können wir mal wieder zusammenkommen und zusammen was machen. Nicht mal eine Antwort, gar nichts. Da habe ich mir gedacht, wenn ihr das so wollt, dann könnt ihr mich mal und fertig. Ja.
Aber
das finde ich respektlos. Ja. 20 Jahre, da habe ich ja nicht nur getrommelt, ich habe ja der Band auch mit meinen Songs und meinen Texten. Mhm. Ich meine, Rocky Like a Hurricane war der erste Nummer 1 in Amerika, nicht Wind of Change.
Ja. Ist auch bitter, menschlich bitter.
Nein, ich finde, das ist respektlos, ist das einfach. Mhm. Ist ja egal. Damit zeigt man seinen wahren Charakter.
Zeigt aber auch, dass es eben nicht friedlich auseinandergegangen ist, offensichtlich. Also, dass auf der anderen Seite vielleicht auch dann Verletzungen da sind, weil sie gedacht haben, Mensch, warum.
Nee, die waren sehr wahrscheinlich sauer, weil ich damals gegangen bin, da haben die gesagt, ja. Uns verlässt keiner, also darfst du bei uns nie mehr einsteigen. Ich führe es aber auch auf die Gier zurück. Ne? Wenn man nur noch zu dritt ist, braucht man nur noch zu drei zu teilen. Ne? Oh. Der Aufbau wird da völlig vergessen. Dass ich da 20 Jahre getrommelt habe, war dann plötzlich für die Katz umsonst. Mhm. Aber ist egal. Menschen sind Menschen.
Bist du danach ein bisschen in ein Loch gefallen?
Nee, gar nicht. Ne? Ich habe ja gerade eine schöne Platte gemacht, ich habe ein schönes Buch gemacht. Mhm. Also ich habe viel zu tun. Ne? Es gibt etliche Bands, die freuen, wenn ich sie produziere. Ich will aber nicht ganz ins Produzentenlager gehen. Mir macht ja Spielen Spaß.
Ja. Also du brauchst es schon auch noch, oder?
Ja, natürlich. Ich spiele ja. Ich habe eine schöne neue Band. Du kannst dir diese Videos angucken auf meiner Webseite. Da siehst du, was wir dort machen und so. Ja. Ich habe jetzt nur ein Tribute gemacht zu den größten Songs der 80er Jahre, weil ich mir einfach gedacht habe, nicht nur, dass ich diese Songs alle geliebt habe, immer noch liebe. Wir haben ja mit vielen dieser Musikern auch oft Festivals gespielt.
Gib mal ein paar Beispiele. Was sind das für?
Da ist zum Beispiel I Wanna Know What Love Is. Wir haben also oft Festivals gemacht mit Foreigner. Und der Song, das ist für mich eine Hymne, die einmalig ist. Solche Hymnen schreibt ja heute keiner mehr. Die kannst du noch in 100 Jahren spielen, ist die da. Ne? Dann sind da Songs drauf. Ein Song ist drauf, Here I Go Again, von David Coverdale und Whitesnake. Mit Whitesnake haben wir oft getourt. Ne? Dann habe ich eine enge Freundschaft gehabt mit Robert Palmer, Addicted to Love, habe ich eine neue Version gemacht.
Aha.
Sehr heavy. Dann habe ich von meinen Scorpion-Songs 2 genommen auf der Platte, Passion Rules the Game. Da hat Klaus den Text geschrieben und ich die Musik, da war es mal umgekehrt. Und dann natürlich Rocky Like a Hurricane. Dann hat dieser Song, What About Love, ist original von Heart.
Mhm.
Die haben damals Nummer 1 Hit gehabt mit diesem Song, 84, 21 Wochen lang. Mit denen haben wir auch oft gespielt. Jetzt kommt aber das Beste. Howard Lees, der Gitarrist von Heart, ist bei mir jetzt. Siehst du ja im Video. Mhm. Und der originale Songschreiber von dem Song, Jim Vallance, der spielt bei mir jetzt auch Klavier und freut sich ohne Ende mit mir jetzt auf Tour zu gehen.
Da sieht man aber mal, dass diese alten 80er Jahre Recken sich nie aus den Augen verloren haben.
Nee, haben sich nie aus den Augen verloren. Ich habe den Howard angerufen und habe gesagt, hör zu, ich will einen Song machen von dir, von Heart, What About Love. Ja, super, lass mich Gitarre spielen.
Ja.
Hat nichts verlangt, gar nichts. Die sagen, die Message ist klasse, dass die Liebe mal wieder unter die Leute gebracht wird, da bin ich dabei. Also ich habe eine Band, die ist ganz weit vorne. Okay. Und die Musiker sind fantastisch. Hast du es ja gehört.
Mona Bartlauf, ich habe es gehört.
Ja, also deswegen. Ja. Und also ich, die haben ja alle gesagt, wenn du willst, können wir morgen auf Tour wieder gehen. Ne?
Schön.
Aber Touring ist heute nicht mehr wie damals. Ne?
Wenn du auf die Musikszene schaust heute, ich meine, jetzt umgibst du dich ja mit den, wie gesagt, mit den alten Recken. Ja, euch verbindet ganz viel auch dieses Lebensgefühl natürlich der 80er. Wenn du jetzt auf die Musikbranche schaust, du wolltest nicht nochmal neu anfangen müssen, oder?
In der
heutigen Zeit.
Mir tun die Kinder alle so leid, wenn ich die in so Shows sehe, wo sie nur einmal zu sehen sind. Ne? Mhm. So Deutschland sucht den Superstar und so Dinger. Ne? Da werden auch viele gute weggewischt. Ne?
Ja.
Also ich denke mir, früher waren unsere Chancen besser, zum Beispiel unsere Plattenfirma, nachdem wir dann die erste, waren wir damals in Japan, nachdem dann die Platte geknallt hat, auch in Deutschland, Tokyo Tapes, ne? Dann hat die Plattenfirma uns unterstützt damals und hat gesagt, dann machen wir noch eine Platte, bis hier. Und das hat ja funktioniert. Ja. Plötzlich war dann Love Drive war Nummer 1 in Amerika.
Ja.
Das ist die Platte mit dem Kaugummi vorne, der wurde natürlich sofort verboten in Amerika, eine nackte Frau und Brust. Gibt's dort nicht. Also wurde die Platte in rote Vinyl gemacht.
Mhm.
Was ist das? Plastik, ne?
Ja.
Und draußen auf der Platte stand dann Parental Guidance, ne, für die Texte. So. Muss ja das vorstellen in der heutigen Zeit mit den Lippen, ne?
Ja.
Ich darf ja die Wörter jetzt nicht sagen, das müsstest du nur noch beep, beep.
Genau,
beep,
sonst haben wir nur noch
beep. Aber diese Wörter, die habe ich damals benutzt, nur ein einziges Mal. Da wurde das ganze Ding eingehüllt, ne?
Ja.
Und die Kids haben das natürlich geliebt. Die haben gesagt, oh, das Papa musst du sehen.
Wenn wir schon bei bösen Wörtern sind, Hermann, Rock You Like a Hurricane sollte anders heißen?
Ja, hieß ursprünglich mal, wie ihn komponiert habe, Fuck You Like a Hurricane.
Ja.
Da hat die Platte vorbei. Das kannst du nicht machen, das geht gar nicht.
Ein Aspekt noch aus der Zeit nach den Scorpions. Du bist oder warst befreundet mit Fürst Albert von Monaco.
Ich habe 17 Jahre in Monaco gelebt.
Wie kam die? Also gut, in Monaco leben ist Steuern sparen, nehme ich an.
Ja, genau. Das war meine Hauptzeit in den 80er. Bin dann 85 nach Monaco gegangen und habe dort Albert kennengelernt, der mir gesagt hat, oh, ich habe studiert während Blackout und so. Ich bin so stolz, dass du jetzt hierher gezogen bist. Er ist selber auch Schlagzeuger. Ne?
Ach so.
Und irgendwann hat er mir dann 1998 gesagt, weißt du, wir haben ja hier keine Schallplattenfirma. Würdest du mitmachen? Sag ich ja sofort, mit dir sofort. Wir waren so Partner in Monaco Records, hieß die Firma. Ne? Haben auch Künstler dann unterschrieben.
Also ihr wart Geschäftspartner dann?
Ja, wir waren Geschäftspartner. Ich habe 5 Künstler unter Vertrag genommen von Monaco Records. Da ist nie was draus geworden. Damals gingen dann große Firmen wie die EMI Elektroda pleite. Mhm. Und es gibt ja heute praktisch nur noch Sony, Warner Brothers, Universal. Das war es.
Ja.
Und wir waren damals bei Mercury. All diese Firmen sind pleite gegangen.
Mhm.
Und somit auch unsere Plattenfirma. So bin ich dann im Jahre 2002, 2003, bin ich dann zurückgezogen wieder nach Luxemburg und von da nach England.
Okay. Warst du Nachbar von Boris Becker, der war auch zum Steuern sparen in Monaco damals?
Ich war, weil ich war kein Nachbar von ihm. Okay. Ich kenne ihn aus der Zeit. Er ist auch übrigens ein Drama.
Mhm.
Aber Albert hat mir dann direkt, ich war der Einzige, der oben war in seinem Schlafzimmer, hat er mir dann sein altes Schlagzeug, sein altes Ludwig gezeichnet. Er spielt an sich gar nicht schlecht. Und dass der Vater dann verstorben ist, er ist ja jetzt nicht mehr Prinz Albert, er ist jetzt da unten der King. Ne?
Ja.
Genau. Aber er kam dann zu der Hochzeit von meiner Tochter, die war in Monaco, ist er gekommen und die Freundschaft ist bis heute bestehen geblieben. Ne?
Das heißt, ihr telefoniert ab und zu,
wir
oder?
Wir telefonieren und am Weihnachten schicken wir uns natürlich Karten und so. Ne?
Schön.
Ich war da immerhin 17 Jahre und das ist ein Typ wie du und ich im Prinzip. Ne?
Ja, weil er manchmal ein bisschen kriegsgrämig rüberkommt.
Der ist nicht kriegsgrämig, der ist nicht happy in seinem Leben wirklich. Der hat die ganze Verantwortung bekommen, das alles zu machen.
Mhm.
Und seine Schwester Stefanie, die sollte ich auch mal produzieren. Da haben wir uns die beide angehört im Auto und hat er gesagt, das machen wir nicht. Also wirklich, da sind schöne Sachen passiert. Aber Monaco ist kein Ort für mich, um den Rest seines Lebens zu verbringen. Mhm. Zu viel Arroganz dort. Ne?
Ja.
Da das meint ja jeder, er ist der Reichste und der Schönste.
Da ist es in Brighton ehrlicher wahrscheinlich, ehrlicher.
Brighton ist eine sehr, sehr schöne Stadt, voller Jugend. Wir haben über 40 Sprachschulen dort.
Mhm.
Und wenn ich aus meinem Fenster dort gucke und sehe, die Leute am Strand denn liegen, das sind meistens junge Menschen, die kommen von ganz Europa, von der ganzen Welt, studieren dort.
Ja.
Da ist alles sehr offen. Also da, die Engländer sind also nicht so, ach guck mal, da geht Paul McCartney. Da rennt keiner hin.
Ja.
Ne? Das ist schon mal bei mir sowieso nicht, aber die würden da nie auf dich zurennen und sagen, ich habe dich erkannt von Scorpion, gib mir mal ein Autogramm.
Ja.
Da würden die warten jetzt, bis du wirklich frei irgendwo sitzt, das heißt, tun wir ja nicht belästigen.
Mhm.
Engländer stellen sich auch an bei den Bussen. Eine lange Schlange. Die Einzigen, die sich da vordringen, sind Deutsche, die Urlaub machen. Das ist wahr.
Leider ja.
Ja, ja, ja. Das gibt's dort nicht. Ne?
Jetzt hast du vorher gesagt, dass du 75 bist. Das heißt, ich musste das nicht sagen. Du hast noch so viele Projekte am Start, haben wir gerade gehört. Du möchtest wahrscheinlich auch mit den Trommelstöcken in der Hand abtreten, oder?
Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal einen Herzinfarkt kriege beim Drum-Solo. Aber ich habe dir erzählt, Ginger Baker, ich und auch Pete York, als wir Drum-Legends hatten. Ich habe das alles mitgefilmt. Und da habe ich gesehen, Ginger ist da 80 geworden. Das war am 12. April 2019, also vor Corona. Und ich weiß noch gut, wie ich ihm gesagt habe, sie muss die Cream Sons spielen. Fuck this, I'm never gonna do this. Ne? Der ripped me off, hat er mir erzählt und so weiter. Also mit mir war der Mann immer korrekt, mit den anderen nicht so. Er war nicht not easy to handle, so to speak. Ne? Aber ich möchte also nicht mit 80, konnte der kaum mehr spielen. Du hast ja gesehen, die Hände waren ganz lahm. Ne? Ich weiß noch, als wir hatten also ein Interview verabredet bei BBC, eins, morgens auf der roten Couch, Frühstücksfernsehen um 7 Uhr. Habe ich ihn angerufen und habe gesagt, oh, guess I made a, we have an interview with BBC One. Ne? What time? Habe ich gesagt, 7 o'clock in the morning, fuck this. Tell him to come to us, sagt er zu mir. Ne? Habe ich ihn angerufen, ist nicht tatsächlich zu uns gekommen, im Breiten Dom, da fand das Konzert statt. Werde ich nie vergessen, die erste Frage, die der Journalist in Virginia gesagt hat, how do you feel, Mr. Baker? Antwort, oh, fucking terrible, I can't move my hands, I can't move my feet, you know, it's terrible. Ne? Da habe ich die Ina angeguckt, das war die Produzentin von dieser Show.
Super Start ins Gespräch.
Da habe ich gesagt, das war's, wir verkaufen kein Ticket. Ja. 3 Stunden später waren wir ausverkauft. Ne?
Tatsächlich?
Ja, sehr klar, das letzte Mal.
Legende.
Da hast du auch gesehen bei Ginger, der hat noch gut gemeint, aber der konnte das nicht mehr umsetzen. Ich hab da in der Show hat er auch Tod gespielt, mein Lieblingsschlagsolo von ihm, mit dem ich aufgewachsen bin. Aber das war nicht mehr das, was es mal war.
Ja.
Er war ja für mich, er und John Bonham waren die Besten für mich.
Wie würdest du dich jetzt einschätzen? Bist du...
Also ich denke mal, bis 80 bin ich noch fit.
Ja?
Vielleicht sogar bis 85.
Bist du in manchen Bereichen, würdest du sagen, jetzt sogar ein besserer Drummer als damals, weil du mehr Erfahrung hast?
Ich habe ja jetzt mit der Akustikplatte, die ich für Michael Schenker eingespielt habe, da musste ich auch Layback spielen und das ist eine ganz andere Musik, war das, also eben Akustik, aber wunderschön, wirst du ja hören, glaub mir. Und das war für mich wieder mal eine Umstellung, wieder ein neuer Stil und so. Und deswegen denke ich mir mal, das was Neues, da freue ich mich auch nächstes Jahr drauf, mit ihm wieder so eine Tour zu machen. Vielleicht spielen wir sogar am Montreux Jazz Festival und stellen da mal ein paar Singer vor.
Schön.
Aber die Platte lasse ich dir zukommen. Das ist wirklich der Hammer, was wir da gemacht haben.
Danke dir, freue mich drauf. Vielen Dank fürs Gespräch. Hermann, bleib laut. Ja, trommel weiter. Unbedingt.
Ich könnte jetzt noch was Neues lernen. Kann mich ja bei der Bahn bewerben. Oder
jetzt.
Der
Post. Jetzt. Was, ne? Die späte Bahn kann ja.
Nee, vergiss es.
Du, die brauchen jeden.
Oder Polizisten. Die brauchen jeden, das recht. Nee. Also wie gesagt, solange mir Musik Freude macht, werde ich auch weiter spielen. Und ich habe ja zurzeit wirklich das Glück, dass ich super Musiker um mich herum habe. Und irgendwann wird sich ergeben, entweder jetzt mit meiner eigenen Band, Herman Rebel und Friends, oder nächstes Jahr passiert wieder was mit Michael. Ne?
Freuen wir uns von dir zu hören.
Das ist wirklich eine tolle Platte geworden. Und da bin ich total stolz drauf. Die ist gut geworden und die Songs teilweise, also rufen die mich ja selber an. What About Love, sagt der Howard zu mir, is much better than the original. Das ist der originale Gitarrist und der Komponist spielt jetzt auch mit mir, Jim Valens. Jim ist ein fantastischer Schreiber. Guck da an, Crazy, Aerosmith, alles, die ganzen Hits von Bryan Adams. Alles Jim.
Und du bist ein großartiger Erzähler. Ich habe dir wahnsinnig gern zugehört. Hermann, vielen Dank.
Danke dir,
für den Besuch.
Ja, mach's danke gut. Dir.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.